Herzlich willkommen zu einem neuen Beitrag beim Deep Essence Empowerment Summit. Ich freue mich heute sehr, Dirk Hessel bei mir begrüßen zu dürfen, Autor und spirituellen Lehrer für Erkenntnis und inneren Frieden. Lieber Dirk, super wertvoll, dass du dabei sein magst, und ich bin sehr gespannt und freue mich sehr auf unseren Austausch.
Ja, vielen Dank. Hallo liebe Melanie, vielen Dank für deine herzlichen Worte und dass ich hier dabei sein darf. Und mein Gruß geht natürlich auch an alle Zuschauenden raus. Ich freue mich, dass die Bewusstheit des Lebens immer mehr Raum greift, und ich habe das gute Gefühl, dass auch dieser Kongress dazu beitragen wird, etwas mehr Licht in das Ganze zu bringen, und wir haben ja alle unsere Funktion hier zu erfüllen, und da bin ich sehr froh darüber, dass man das auch gemeinschaftlich zusammen bewerkstelligen kann. Also nochmal herzlichen Dank, und ich freue mich auf das kommende Gespräch.
Ja, zum Einstieg wäre es toll, wenn du uns einmal sagen könntest, wie siehst du dich so in der Welt? Was ist so der Kern deines Wirkens, die Wurzel deines Wirkens?
In kurzer Form würde ich sagen, ist meine Funktion, das ist ja eine Funktion, ist ja keine Aufgabe, die Menschen mehr zu begleiten zu Selbsterkenntnis und zu innerem Frieden, wenn man es mal in Kurzform sagt. Das ist ja oft so, dass wir bestimmte Dinge am Anfang gerade unseres spirituellen Weges im Außen suchen. Das ist ganz normal, es gehört zum Weg dazu, dass man dort guckt und hier und da und dort und etwas sucht und zusammensammelt und letzten Endes aber hoffentlich auf die Idee kommt oder den Einfall bekommt, im wahrsten Sinne des Wortes, dass alles, was wir wirklich brauchen, um ein erfülltes menschliches Leben zu führen, im Inneren zu finden ist, und dass die Grundvoraussetzung dafür tatsächlich innerer Frieden ist. Das hört sich manchmal so ein bisschen kitschig an oder heilig, aber das ist tatsächlich das Allerwichtigste, denn nur aus einem Frieden heraus treffen wir bewusstere Entscheidungen, können konstruktiver handeln und strahlen das natürlich auch aus. Also das ist dann, es hat keinen Zweck, sich über irgendwas ständig im Leben aufzureden, regen oder Widerstand gegen etwas zu leisten, was sowieso schon ist, sondern für mich ist es wichtig, eine Geisteshaltung zu entwickeln oder zu fördern, dass wir Menschen sagen können, ja, okay, das ist jetzt so, und dann aber auch gleich sofort danach, okay, was mache ich denn jetzt damit? Das kann also bedeuten, dass wir, wenn wir eine Situation vorfinden, die wir im Leben nicht so ideal finden, das kommt ja ständig vor, gerade in heutiger Zeit, denke ich, dass wir dann sagen, okay, wir akzeptieren das, machen also die innere Tür auf, und dann können wir sofort auch sagen, nein, das möchte ich so nicht haben. Also ein bewusstes Nein gehört auch zu einem bewussten Dasein dazu, genauso wie, ja, okay, es ist jetzt so, und dann schaue ich mal, wie ich damit umgehe. Und das ist so meine Funktion, ja, die Menschen einfach mehr dazu anzuleiten, auch tatsächlich nach innen zu schauen. Also nicht zu sagen, höre auf meine Worte oder wie toll ich bin oder wie toll das Buch ist oder der oder die, wie toll das ist, sondern schau in dich hinein. Also schau nicht mich an, sondern schau in dich hinein. Dort ist alles zu finden. Und viele Menschen haben dieses Selbstvertrauen einfach noch nicht, was vollkommen normal ist, denn wenn das Fundament der eigenen Existenz nicht erkannt ist, also die wahre Natur nicht entdeckt ist, müssen wir glauben, dass wir etwas anderes sind, nämlich ein kleines, vom Ganzen getrenntes persönliches Ich. Und das ist dann eine Art innere Abspaltung, die natürlich in Wahrheit nicht existiert, aber es ist die Illusion der Trennung. Und dann sind wir natürlich logischerweise daran interessiert, etwas anderes Getrenntes uns anzugucken. Wir kommen nicht auf die Idee, dass die Fülle des Lebens in uns steckt, dass wir es selber sind, sondern wir suchen es im Außen. Und das ist ein Irrtum, und ich hoffe, dass viele Menschen immer mehr darauf kommen, nach innen zu schauen und dann natürlich auch gleichzeitig im Außen kräftig mitzuwirken.
Ja, super schön. Ja, nach innen zu schauen und innen dann auch zu finden, ne?
Ja. Genau, zu finden. Und da ist alles zu finden, denn der Sucher, die spirituelle Suche vergleiche ich manchmal wie die Heldenreise in der Literatur. Dann ist das der Held oder die Heldin, egal mit dem Gendern, das können wir heute zumindest so aus verbaler Einfachheit, sage ich jetzt mal, der Held macht sich auf die Reise aus seinem Dörfchen, zieht los, kriegt vielleicht den Wake-up-Call und muss dann sich mit vielen Gegnern vielleicht beschäftigen. Natürlich im Wahrheit sind auch innere Gegner, also die Monster kommen, dann kommt aber der Mentor, die Mentorin dazu und so weiter. Dann ist man hinterher irgendwo in einem Tal, da ist richtig der tiefe Sumpf, der Abgrund. Und letzten Endes aber, wenn die Reise beendet ist, kehrt der Held mit einem inneren Gewinn nach Hause zurück. Also der Kreis ist geschlossen und alles ist genau wie vorher und doch ist alles anders. Und so funktioniert auch ein in Anführungsstrichen erfolgreicher spiritueller Weg. Ich sage in Anführungsstrichen, weil es ist so, wie es ist und es ist in Wahrheit gar kein Weg, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema, kommen wir vielleicht nachher noch drauf zu sprechen. Aber so funktioniert es. Wir gehen natürlich logischerweise erst los, gucken, holen uns irgendwas und wenn man 14 Mal mit Glück hört, ja, ich bin ein tolles Buch, ich bin eine tolle Lehrerin, mache einen tollen Satzsang, aber bitte schau in dich hinein, kommt man auf die Idee, dass man es dann tut und dann ist alles geritzt.
Ja, auf den Weg würde ich super gerne gleich wirklich nochmal, das müssen wir im Hinterkopf behalten. Ja. Jetzt würde ich gerade gerne noch einmal einhaken bei einer Sache, die du gerade gesagt hast. Das kleine, abgespaltene Ich, was wir dann quasi meinen zu sein. Du hast ja ein Buch geschrieben, Ein Leben ohne Ich. Was ist denn das Leben ohne Ich, wenn wir doch eigentlich gerade gesagt haben, dass wir in uns ganz viel finden?
Das Leben ohne Ich ist das Leben, das als alles Mögliche erscheint. Und wir, über die Jahre auftauchenden Gedankenformen identifizieren, also wir verwechseln uns mit einer inneren Gedankengeschichte, die sich über Jahre aufgebaut hat. Ich heiße Dirk Hessel, bin dann und dann geboren, so und so alt und das ist meine oso-dramatische Geschichte oder meine oso-fröhliche Geschichte. Wir glauben, dass wir ein Gedankenmuster sind. Also wenn ich sage wir, meine ich das eine große Ich, was überhaupt nicht existiert und das ist auch schon mit Vorsicht zu genießen, weil ich spreche dann doch vor einem Ich, sage ich mal das eine Sein, existiert nur. Das eine Sein taucht als alles Mögliche im jetzigen Moment auf. Als Gedanken hier, als Gefühle hier, als Körper hier, aber auch als alles, was mein Umfeld ausmacht. Stein, Maus, Bein, Videokonferenzen, die Melanie, Lampen und so weiter. Das ist das, was tatsächlich funktioniert, das, was passiert. Und es ist überhaupt nicht nötig, das ist schon Logik, das ist schon fast keine Spiritualität mehr, schon ganz glasklare Logik. Es ist überhaupt nicht nötig, das, was sowieso schon geschieht, zusätzlich noch mit einem ICH, mit einem Ich zu benennen. Das ist nur im Grunde die falsche Wahrnehmungsposition. Man kann natürlich sagen, ich, Dirk, hebe jetzt mein Wasserglas, das steht hier eins, weil ich Durst habe. Das kann man sagen, man kann das aber auch weglassen und dennoch wird wie durch ein Wunder das Glas gehoben und Wasser getrunken. Es ist kein ICH, kein Ich dafür notwendig, das zu tun. Das ist aber sehr ungewohnt, weil es in uns einen automatischen Mechanismus gibt, der automatisch, und das kann man wirklich selbst beobachten, keiner braucht mir meine Worte jetzt zu glauben, automatisch wird das, was sowieso schon getan wird, gedanklich kommentiert. Und zwar blitzschnell. Der Arm hebt sich und dann wird gedacht, ich hebe das Glas. Oder man schaut sich ein Bild an, was an der Wand hängt und dann kommt der Gedanke, das hat mir meine Oma mal geschenkt, als ich 20 war. Aber wozu ist das notwendig? Wozu ist ein gedanklicher Kommentar notwendig für etwas, was sowieso schon jetzt da ist? Und das ist dieser Ich-Apparat, das ist die Illusion. Ein Gedanke nimmt für sich in Anspruch, dass er, der Gedanke, dass ihm alles gehört, dass er irgendwas gemacht hat. Ich habe das Glas gehoben, ich habe getrunken, taucht hier auf. Aber nein, wir sind das eine Sein, das diesen auftauchenden Gedanken, das ICH, wahrnehmen kann. Wir sitzen, wenn es schlecht läuft, im größten Teil unseres Lebens auf der falschen Position, nämlich in einer kleinen Ich-Figur. Wenn wir uns aber daraus ziehen können, was ich das geistige Wachen nennen würde oder die Identifikation mit dem Ich zerbricht, dann siehst du aus einer stillen Perspektive, dass hier viele Gedanken auftauchen, die irgendetwas behaupten. Und die Reaktion darauf ist meistens ein Lachen oder ein Staunen oder auch erstmal ein Schreck, je nachdem. Also es wird alles vom Sein im jetzigen Moment gemacht. Das ist das, was ist. Ein Ich ist dafür nicht notwendig. Aber diese Geschichte behauptet das. Mich, du brauchst mich oder ich brauche mich. Ohne mich geht nichts. Ohne ich geht gar nichts. Und dann nutze ich manchmal ein kleines Beispiel, das mache ich in meinen Seminaren, gebe ich das einfach als kleines Gedankenexperiment mit auf den Weg. Das dauert nur 2 Sekunden. Jeder von uns, der hier vielleicht zuschaut, kennt Meditation, weiß, was das ist. Und dann setz dich einfach mal hin ein paar Minuten und meditiere. Ich hoffe, dass das klappt. Also viele können das. Und dann kannst du aus deiner Erfahrung hinterher berichten, ja, das ist gut gelaufen, hat gut geklappt. Ich war in einem Moment der Gedankenstille. Okay, das, jeder kennt es. Es ist still. So, und vielleicht kann man so minutenlang sitzen, ohne dass irgendwas ist. Irgendwie State of No Mind, wird das auch manchmal genannt. Ich mag diese Anglizismen aber gar nicht, aber jeder kennt das. Okay, und dann frage ich, okay, deine Meditation ist beendet und du stehst auf. Was fällt dir auf? Und dann gibt es immer große Fragezeichen. Die Menschen gucken mich an. Was meint er damit? Was fällt mir auf? Da kommen die verrücktesten Antworten dann. Und dann irgendwann löse ich es auf und sage, es ist ganz einfach, du bist während der Meditation nicht tot umgefallen. Also, das Ich war abwesend, kein Ich-Gedanke da, nur das, was war, vielleicht ein Körpergefühl, vielleicht Wärme, vielleicht Prickeln, vielleicht nichts, vielleicht ein Gefühl von Raum. Kein Ich hat geplaudert und dennoch lebte und lebt der Körper, das, was hier ist, immer weiter. Wie wichtig ist dann also ein ICH, was behauptet, wichtig zu sein? Wir fallen nicht tot um, wenn das Ich verschwunden ist. Ein Wunder. Und so einfach ist das. Und das ist die Rolle dieses Ichs. Und das Spiel lautet aber, das hat das Sein extra eingerichtet, so damit es sich reiben und selbst erkennen kann. Ohne eine Art Gegenfläche geht das gar nicht. Das Spiel lautet, ich verwechsle mich mal für eine Zeit lang, 30, 40, 50, 60 oder was ich, Jahre lang, mit einer kleineren, gedanklichen Ich-Figur. Und mit Glück erwache ich aus der Illusion und erkenne, was ich in Wahrheit bin. So lautet die Spielregel. Das ist also alles selbst gemacht. Aus der Seinsposition gesprochen. Ich bin das, was du auch bist. Und das hat mit einem Dirk Hessel oder einem Namen, der auf diese kleine Welle des Ozeans geklebt wurde, nichts zu tun. Ich bin der Ozean, aber jetzt als Wellen von mir. Es wird beides gleichzeitig gesehen.
Kannst du noch mal sagen, wenn du sagst, dass das Sein braucht, diese Reibung, um sich selbst zu erfahren, was ist denn dann, wenn, also reicht diese Erfahrung für einen gewissen Zeitraum sozusagen, weil wenn wir jetzt darüber sprechen, dass dann vielleicht irgendwann dieser Zustand kommen mag, wo das Ich dann quasi in den Hintergrund tritt oder verschwindet, aber das Sein ja sehr bewusst erlebt wird, wie erlebt es sich dann? Oder reicht diese Erfahrung, die wir mal gemacht haben?
Ich weiß genau, was du meinst. Die Erfahrung reicht oft nicht aus. Wenn wir sowas mal erleben, einige Menschen kennen das, die haben das erlebt, das ist ein sogenanntes Satori, das ist wie so ein Erleuchtungserlebnis, das ist zeitlich begrenzt. Wenn wir jetzt mal kurz davon ausgehen, dass Zeit überhaupt existiert. Und dann ist alles einheitlich. Dann ist das quasi wie so ein ehrfurchtvolles Staunen. Du stehst irgendwo rum. Das kann überall auftreten. Zu Hause, im Supermarkt, im Park, draußen, sonst wo. Plötzlich fühlst du die absolute Einheit mit allem. Und da ist es wirklich auch still. Und es hat auch etwas Heiliges an sich. Etwas Magisches taucht auf, wie eine Art Transparenz. Die Realität scheint sich irgendwie zu verändern. Und dann, das kann Sekunden dauern, ein paar Minuten, selten etwas länger. Und dann schupp, geht das wieder zu. Und oft aus der Erfahrung als lehrender Mensch und in Begegnung mit vielen, vielen Menschen ist es so, dass es nicht immer ausreicht, weil das vergessen wird und diese Ich-Illusion sofort wieder in Kraft tritt, weil eine weitere Spielregel lautet, dass der Ich-Apparat gibt nicht schnell auf. Das ist wie so ein Mühlrad, das läuft weiter, weiter, weiter. Eine enorme Kraft, eine enorme Sogkraft, auch eine enorme Anziehungskraft, eine magnetische Hypnosekraft, auf die das Sein reinfällt. Also es erlebt sich, wenn das komplett, die Identifikation vollkommen zerbricht, was auch immer das sein soll. Das wird ja vielleicht auch hier und da unterschiedlich erfahren. Okay, aber hier ist das vollkommen zerbrochen und das ist nicht mehr rückgängig geworden oder ist nicht rückgängig zu machen oder keine Ahnung. Das ist, natürlich gibt es ja noch Gedanken, Dirk-Gedanken, natürlich, ich muss noch irgendwie einkaufen oder will noch einkaufen gehen und sowas, aber das ist nicht mehr so, dass ich da wirklich zwingend dran glaube. Es erlebt sich ganz normal. Nein, Es erlebt sich das Sein, das du bist, das ich bin, erlebt im Grunde das menschliche Leben durch diese Augen mit den Wahrnehmungsorganen viel, hier ist zumindest so, viel frischer. Es ist so, als wenn jemand ganz leicht zum Beispiel so den Farbregler aufgedreht hätte oder den Funkelregler. Es funkelt mehr. Also es gibt keine außerirdischen Fähigkeiten hier, aber es ist alles viel freudiger. Es fühlt sich einheitlicher an, verbundener, liebevoller. Es ist, die Welt ist heilig, durch und durch. Aber nicht so heilig wie beim Satori, dass man nicht mehr als Mensch lebensfähig ist. Mhm. Also das ist ein Unterschied. Es erlebt sich sehr, sehr verbunden. Und wenn dann so Ich-Haftigkeiten zurückkommen, natürlich manchmal selten, es gibt auch mal Gereiztheiten oder wenn etwas Trauriges passiert, dann wird hier geweint, ganz normal natürlich. Aber das geht relativ schnell wieder in die Mitte zurück. Also da ist ein innerer Frieden da, der das einfach, Entschuldigung, ich bin ans Mikrofon gekommen, ein innerer Frieden, der das sozusagen durchstrahlt, so kann man das vielleicht sagen. Also viele Worte jetzt. Was heißt, es reicht aus? Okay, deine Frage war ja auch, die war ja auch gut gestellt. Natürlich, es reicht vollkommen aus, ein bewusster Mensch zu sein. Es ist überhaupt nicht notwendig, dass an jeder Stelle dieses sogenannte Erwachen geschehen muss oder geschieht. Das ist auch gar nicht vorgesehen im Übrigen. Da wird nämlich das ganze Spiel nicht mehr funktionieren. Ein bewusster Mensch zu sein, heißt in der Lage zu sein, zum ersten Mal bewusste Entscheidungen zu treffen zu können. Eine echte Wahlmöglichkeit zu haben. Vorher ist man so wie so ein kleiner gelber Tischtennisball, der auf dem Ozean hin und her geworfen wird und man glaubt, oh, das ist mein Leben, wie schrecklich und so, ich kann gar nichts tun, ich fühle mich machtlos. Und wenn ein bisschen Luft da reinkommt in das System und wir in der Lage sind, immer öfter, immer mehr unsere Gedanken zu beobachten, können wir irgendwann noch mal anfangen, darüber zu lachen. Und natürlich kann das sein, dass es wieder zurückklappt. Und dann ist man wieder, oh, was war das für ein Scheiß? Und dann, ah, was denke ich da? Ah, dann geht es immer hin und her, das ist ja nicht das Clip-Clap-Spiel. Das reicht aber auch schon aus, wenn wir uns daran erinnern können, dass es einen Zustand gibt, ein Seinszustand, wo wir im Frieden sind und im Frieden sein können, finden wir da auch schnell wieder hin zurück. Also so gesehen reicht das Wissen, wo mein Heimathafen ist, mein innerer, aus. Es ist nicht vorgesehen, dass alle an jeder Stelle erwachen. Das ist einfach auch ein bisschen Glück oder wie man es immer nennen soll. So gesehen reicht es schon aus, wenn das die Frage war.
Ich glaube, ursprünglich meinte ich es genau andersrum, weil du gesagt hattest, dass sich das Sein erfährt durch die Reibung mit dem Ich. Und wenn das Ich dann hinterher weg ist, wie erfährt sich dann das Sein sozusagen?
Ah.
Das war, genau. Und ob dann diese Erfahrung sozusagen, diese 30 Jahre Reibung, die wir erlebt haben, für das Sein, ja, das ist sehr abstrakt formuliert jetzt, aber ja, ob die dann ausreichen sozusagen für das Sein, weißt du, weil es sich ja quasi in diesen 30 Jahren erfahren hat, in dieser Reibung.
Ja, was heißt ausreichen? Also es ist manchmal nehme ich zum Beispiel, stell dir vor, wäre alles nur ein einziges klares, das Sein jetzt ist, wäre wie ganz klares, reines Ozeanwasser. Also wirklich absolut klar, da ist nicht ein einziger trüber Anteil drin. Jetzt kommt noch dazu als kleine Sache, damit es noch ein bisschen trickier wird, das Ozeanwasser bewegt sich überhaupt nicht, es ist total still und wir sehen weder einen Grund unten, also einen Boden, noch sehen wir einen Himmel, noch sehen wir irgendwelche Seiten, weil es eine unendliche Ausdehnung hat. Man muss natürlich kein Wasserbeispiel nehmen, man könnte das auch mit dem Weltraum machen, wo keine Sterne mehr leuchten, wo es dunkel ist, aber ich finde das mit dem Ozeanwasser ein bisschen schöner als Bild. Also stell dir vor, es wäre still und ganz klar und rein. Woher könnte das sein oder wie könnte der Ozean überhaupt jemals rausfinden, was seine wahre Natur ist? Erst wenn im Grunde ein Balken durchs Bild schwimmt oder eine Holzplanke oder der Rettungsring von der Titanic, dann kann ja erst sowas geschehen wie, also jetzt ist es nur ein Modell, es ist nur ein geistiges Modell, um da hinzuführen. Was ist das? Da? Hä? So, das ist was anderes. Da scheint etwas anderes aufzutauchen. Das meine ich mit Reibungsfläche. Etwas, was anders ist als ich. Und dann im Grunde, das ist sehr physikalisch auch schon fast beschrieben, aber irgendwie brauchen in dieser Polarität brauchen wir irgendwelche Worte, die nie auf das genau hintreffen, was ich eigentlich wirklich sagen will. Das geht einfach nicht. Aber erst dann kann sozusagen so ein Rückbezug genommen werden, dass man sagt, aha, wenn das ist, was bin ich denn dann? Oder dann kommt erstmal überhaupt die Frage auf, ich, was ist das? So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und es kann geschehen, dass wenn genug Reibungen auftauchen, und damit meine ich jetzt aber auch mal Leid zum Beispiel, wenn wir immer mit rosafarbenen Wattebäuschen beworfen werden, die gut riechen und uns überhaupt nichts antun, ist die Gefahr groß, und nicht die Gefahr, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir einfach so bleiben auf dem Bewusstseinsstand, wie wir sind. Wenn aber der Lehrer Leid das Klassenzimmer betritt, oder wir wollen ja mal Jenna, die Lehrerin ist natürlich die Böse. Nein, wenn der Lehrer Leid das Klassenzimmer betritt, ist jetzt ein Mann natürlich, böser Mann, dann ist das wunderbar, weil es kann dann sein, dass wir auf unserem Weg oder vorher schon sagen, das ist jetzt so schmerzvoll, mein menschliches Leben, emotional oder was wir alles erlebt haben für ein Kram, die Kindheit vielleicht nicht schön, sonst was. Da gibt es ja die unglaublichsten Dinge, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Jeder weiß, was es für seltsame Dinge gibt. Dann wird es vielleicht mit Glück so unerträglich, dass wir dann auf die Idee kommen, so kann es nicht weitergehen. Ich habe genug gelitten, mir reicht es irgendwas, es muss etwas geschehen. Es muss irgendetwas geschehen, weil ich das will, weil ich nicht mehr leiden will. Es ist mir zu viel, ich halte es nicht mehr aus, oder vielleicht hat man einen Zusammenbruch schon gehabt, oder mehrere, und kommt dann auf einmal, öffnet sich was durch den Druck, öffnet sich etwas in einem, das kleine Licht, was schon immer strahlt, strahlt etwas stärker durch, und dann sagen wir, so geht's, ich schaue mich um, ich suche mir Hilfe. Und dann kann sein, dass wir, abgesehen von psychologischer Hilfe, die ich auch gut finde, dass vielleicht das erste Buch auftaucht in unserem Leben, etwas mit spirituellem Inhalt, ein Buch, eine Lehrerin, ein Lehrer, irgendwas. Ein einziger Satz vielleicht, den wir lesen, der uns total anspricht, und oh, was ist das? Und das ist dann die Reibung, die wir brauchen, tatsächlich, um dann zu diesem geistigen Erwachen, wenn überhaupt, dann zu kommen. Und was heißt, reicht aus? Also jeder ist anders gestrickt. Manche sind wie so ein kleines Küken, würde ich sagen. Die sind schon in der Eierschale, die haben die schon von innen dermaßen angepickt, oder es ist schon angepickt, dass gar nicht mehr viel braucht, weder von innen außen, bis das aufplatzt. Bei manchen Menschen ist es nicht vorgesehen. Das ist einfach so. Warum? Keine Ahnung. Die leiden 30 Jahre lang oder haben 30 Jahre lang Reibung, und es passiert das immer noch. Passiert das immer noch nicht, und sie leiden einfach weiter, weil der Wink des Lebens an uns zu sagen, hallo, schau mal, was du da mit dir anstellst oder in dir anstellst, und schau mal, was du auch da mit deinem Umfeld und vielleicht auch dem Planeten machst, dass dieser Wink nicht wahrgenommen wird. Das ist einfach so. Wenn wir aber eine gewisse geistige Reife haben, die nichts mit einer Wertung zu tun hat, es ist eine gewisse geistige Reife vorhanden ist, wird der spirituelle Weg oder das Spirituelle zu einem Erfolg führen. Aber ohne die geistige Reife geht es nicht. Und das ist keine Wertung. Mit Reife meine ich sowas, wir nehmen jetzt mal einen Vergleich aus der Biologie, wo mir neulich ein Biologe gesagt hat, das Beispiel ist falsch, das ist mir aber egal. Ich nehme das Beispiel eines kleinen Apfelbaums und eines großen Apfelbaums. Es ist oft so, dass der große Apfelbaum, der ist ja nicht besser als der kleinere, der ist bloß weiter gewachsen schon oder so. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er Früchte trägt oder mehr Früchte trägt, ist möglicherweise höher als bei dem kleinen Apfelbaum. Das hat also nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern wie der geistige Ist-Zustand einfach ist. Punkt. Und in manchen Menschen ist das System, die innere Vase, nicht genügend vorbereitet, um dorthin zu kommen. Und das geschieht auch nicht. Und wenn wir uns in der Welt umschauen, im sogenannten Außen, sehen wir, dass es an vielen Stellen noch nicht so weit ist. Und das ist keine Wertung. Es ist einfach, wie es ist. Und das kann nicht anders sein, weil das hier ein Leben der Polarität ist. Es gibt im Grunde sowas wie Plus- und Minuspole. Zwischen diesen Extremen schwankt das, also spielt sich das Leben überhaupt ab. Denn wenn alles auf einem Pol nur liegen würde, Plus oder Minus, würde gar nichts passieren können. Also es braucht eine Art Spannungsbreite, eine Auseinanderziehung, damit dazwischen etwas sich bewegen kann. Und aus dem Grund, wir reden jetzt vom menschlichen Dasein, nicht von dem reinen Sein an sich, gibt es auch diese negativen Sachen, die sogenannten negativen Sachen, die wir zumindest so benennen. Genauso viele wie die guten. Und deswegen kann ich alles erwachen, weil das Spiel dann einfach nicht mehr funktionieren würde. Und wenn es funktionieren soll, angenommen es soll noch weiter funktionieren, dann wird es mehr oder weniger in der Balance so bleiben.
Absolut. Und weil genau durch diesen Gegenpol ist es einfach bei vielen Menschen ja so, dass sie sich auf ihren Weg begeben, ne? Und dass sie sich auf ihre Reise begeben und dass sie, dass sie wahrnehmen, dass das nicht richtig sein kann oder dass das nicht der Weg sein kann oder dass man das Gefühl hat, man gehört irgendwie nicht hierher oder also nicht dazu. Und das ist dann für viele einfach ja wirklich der Beweggrund, nach einem anderen Weg zu suchen oder eben überhaupt sich auf den Weg zu machen, dass es was anderes geben könnte. Ja, von daher, ja,
genau, braucht es genau. Das. Und das braucht es unbedingt. Das ist sozusagen der kleine Tritt in den Hintern, dass wir auch manchmal in eine Pushen kommen. Es ist oft so, dass wir auch schon irgendwie fühlen, wenn wir mal eine stille Minute haben, irgendwas ist in einer Schieflage oder ich fühle mich gar nicht richtig wohl mit mir selbst oder mir geht es irgendwie gar nicht gut. Und dann hat man natürlich noch äußerliche Bedingungen oder Situationen, wo wir dann noch vielleicht reinpassen sollen oder wollen. Und dann äußert man das auch gar nicht so sehr. Und auch man äußert es auch gar nicht sich selbst gegenüber. Also diese Wahrhaftigkeit sich selbst gegenüber fehlt vielleicht auch noch manchmal, dass wir sagen, okay, jetzt ist wirklich gut, so geht es nicht weiter. Und egal, was jetzt mein Umfeld sagt, da sind ja oft auch die Nächsten dran, die einen gar nicht immer mal unbedingt fördern. Gerade wenn es um Spiritualität geht, gibt es ja oft so skeptische Blicke. Das darf uns dann aber egal sein. Und dann gibt es diesen Tritt und irgendwann ist der vielleicht mit Glück stark genug, dass wir sagen, okay, ich gehe jetzt dahin. Und da ist es wichtig, auf jeden Fall wichtig, auch irgendwann achtsam zu sein, aufzupassen, dass wir nicht vorhaben, unsere möglicherweise nicht ganz so schönen letzten 10 bis 20 Jahre auszulöschen oder, wie soll man es sagen, wieder wettzumachen, indem wir dann innerlich fordern und verlangen, dass das kommende Leben mit meiner Spiritualität die nächsten 20 Jahre oder bis zum Tod nur noch schön sein soll. Dass das Pendel also dasteht. Das ist auch oft, das kann man oft beobachten. Erst sind wir vielleicht da, wo wir denken, oh, das war mies oder nicht so toll. Dann habe ich gedacht, okay, ich will was anderes. Und dann wünsche ich mir irgendwo, wenn ich ganz ehrlich bin, das soll nur noch so sein, nur noch Satschit Ananda, mein ganzes Leben lang. Dann gehe ich auf noch ein Retreat und noch ein Guru und noch und noch und noch und befasse mich nur noch mit solchen Umfeldern, bin nur noch in solchen also Personengruppen, wo das auch irgendwie passt. Also genau, es wird einem im Grunde dann nach dem Mund geredet oder man redet selbst auch und dann ist man in so einer neuen Blase drin. Eine Positivblase, die aber, wenn man da einmal mit Bewusstheit reinsticht, vollkommen zusammenbricht, weil da auch noch spirituelle Egos am Werk sind, viele, die sich eine neue Maske aufgesetzt haben. Nach der Opfermaske kommt dann die spirituelle Maske. Alles ist immer Supi-Toll-Maske. Und das ist eine riesige Gefahr, weil dann auch die Wahrhaftigkeit wieder verloren gegangen ist. Erst war sie kurzfristig da durch den kleinen Anschubser und dann auf einmal ist man da und dann ist alles nur noch hi-hi-hi. Und das ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Eine Zeit lang ist das so, weil es ja heilsam ist. Und es ist ja auch hilfreich, innere Arbeit zu betreiben. Mit Psychologie, mit Therapie, natürlich auch mit spirituellen Inhalten, natürlich. Aber dann hoffentlich ist die innere Heilung so weit gediehen, dass wir zu dem Schluss kommen, ich kann es jetzt wieder gut ertragen, in der Mitte zu sein, in der Mitte des Lebens. Ich habe wieder Lust, mich mit den Herausforderungen des Lebens zu befassen. Zeitlang ist auch der spirituelle Weg eine, wenn man ganz ehrlich ist, eine Flucht vor dem Leben. Wenn man nicht aufpasst, ist man auf einmal in so einer Gruppe drin, in einer Blase und die will dann mit der normalen Welt nichts mehr zu tun haben. Und das halte ich für nicht besonders förderlich für die ganze Welt, weil die ganze Welt nicht sich in einer spirituellen Blase befindet, sondern das sind ganz gewöhnliche Menschen, wie wir auch gewöhnliche Menschen sind, mit ihren ganz täglichen Herausforderungen. Manche Menschen haben auf der Erde gar nichts zu essen, die müssen zusehen, dass sie jeden Tag überleben. Und wir ziehen uns in einer Wohlstandsblase, in einer esoterischen Bubble zurück, da halte ich überhaupt nichts von. Eine Zeit lang ist das gut, um zur Heilung zu kommen. Gleichzeitig ist es aber mindestens genauso wichtig, zu Sinnen zu kommen, zu echten Sinnen zu kommen. John Kabat-Zinn hat das gesagt, er kommt zu Sinnen. Und da ist wirklich was dran. Sinne, das bezieht sich auf das Innenleben, was geht in mir vor? Ich will mich damit auseinandersetzen, aber die zu Sinnen kommen heißt auch, was geschieht in der Welt und was kann ich konstruktiv dazu beitragen, um das zu verbessern, wenn ich will. Und das ist ein erfülltes Leben im Jetzt. Als Mensch loszugehen und mit diesem inneren Schatz, den wir dann ja auch haben, oder auch einer neu gewonnenen inneren Kraft, einer Balance, einem inneren Frieden loszugehen und viel konstruktiver und hilfreicher sein zu können als je zuvor. Das macht Spaß. Alles andere ist irgendwie schal und hohl, würde ich sagen. Also es gibt natürlich alle möglichen menschlichen Funktionen. Vielleicht ist es auch die Funktion, dass einige Menschen in einer Tropfsteinhöhle in Nepal nur sitzen auf einem Tofu-Reiskissen und irgendwelche Mantras beten. Das hat wahrscheinlich auch seine Bewandtnis. Aber in Summe, würde ich sagen, trifft das gerade auf uns hier in Europa und Deutschland nicht zu, weil wir eben nicht in Nepal in einer Tropfsteinhöhle leben, sondern hier sind. Siehe hin. Auch das hat was mit Sinnen zu tun. Nimm doch einfach wahr, liebes Menschsein, wo du bist und was du hier machen kannst. Und wünsch dich nicht woanders hin, wo du mit dem hier nichts zu tun hast, weil alles, was in deinem Gewahrseinsfeld auftaucht, hat etwas mit dir zu tun. Es gibt überhaupt nichts, was nicht mit dir zu tun haben könnte, liebes Sein, weil du alles erschaffen hast. Also kannst du als Menschlein von mir aus sonst wohin fliegen, nach Indien, nach Australien oder nach sonst wohin, an den Südpol, und du nimmst dich immer mit. Und deine Funktion ist es immer noch, Frieden in die Welt auszustrahlen und das Licht, das du bist, in die Welt auszustrahlen. Und das können wir hier genauso gut machen wie woanders. Du kannst also nicht vor dem, was du bist, flüchten. Wunderbar.
Ja, absolut. Und genau, also ja, genau, was du gesagt hast, dass, also ich denke auch, dass eben dieser, also spirituelle Weg, ich nenne es jetzt nochmal Weg, da würde ich gleich dann gerne nochmal, aber ich glaube auch, dass es in einem, oder also wenn man losgeht, dass es einfach ganz tolle Räume öffnet und wirklich Dinge in einem erweckt oder die man wieder erkennt, also einfach wirklich Räume öffnet und dass die Wahrnehmung einfach weitet, das glaube ich auch, aber es ist so wertvoll, was du gesagt hast, das Ganze dann eben auch wieder zu vereinen, quasi mit unserem Menschsein, und weil wir sind ja, das hatten wir im Vorgespräch ja auch schon kurz gesagt, also wir sind halt nun mal Menschen auf der Erde, und das ist eine riesige Bereicherung, was wir über die Spiritualität in unser Leben ziehen können und unser Wirken dadurch einfach so viel größer machen können. Und es ist eine riesige Bereicherung, es ist aber keine erneute Abspaltung quasi, ne? Quasi da rein zurückzuziehen.
Genau, es ist keine Abspaltung, es ist das Gegenteil, es ist das Fühlen der Einheit von allem. Und wenn wir fühlen können, dass wir tatsächlich das Gleiche sind, bloß in anders aussehender Form oder als anders aussehende Formen, führt das ja auch zu mehr Mitgefühl. Und was ist Mitgefühl? Also du hast wunderbare Punkte angesprochen. Wir sind hier als Mensch auf der Erde. Und was anderes gibt es auch im Moment nicht, weil es nichts anderes gibt als nur den jetzigen Moment. Und wenn wir die Tiefe der Spiritualität wirklich am eigenen Leib erleben können oder auch aus geistiger Sicht erfahren können, werden wir auch zu dem unumkehrbaren Schluss kommen, dass unser wahres Wesen unsterblich ist. Und das ist ein riesiger Gewinn. Das ist fast der größte Gewinn, den man aus einer spirituellen Reise überhaupt mitnehmen kann. Die Unsterblichkeit des Seins, das ich bin, zu entdecken. Warum? Weil es so ist, dass Menschen, die Angst haben vor dem Tod, vor dem Sterben, viele Menschen verwechseln ja den Tod des Körpers mit dem Tod des Seins, also des Lebens, dass alles vorbei ist. Wenn wir Angst haben vor dem Tod, haben wir auch Angst vor dem Leben. Und das schwebt dann wie ein Damoklesschwert über uns die ganze Zeit, ob wir das zugeben oder nicht, ob wir das wahrnehmen oder nicht, ob uns das bewusst ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Das ist nämlich ein Gedankenmuster, das auch unter der Oberfläche dieses Ozeanwassers, ich nehme manchmal das Beispiel eines Eisberges, nur eine ganz kleine Spitze, die oben über dem Ozeanwasser schwimmt, kriegen wir überhaupt mit an Gedanken gut, aber der ganze dicke Rest ist unterhalb der Oberfläche, und das sind die eigentlichen Biggies, die uns das Leben oft sehr schwer machen können. Ich bin nicht erwünscht, ich werde nicht gesehen, ich werde nicht geliebt und so weiter und bin nicht geliebt, aber auch ich muss sterben, ich habe Angst vorm Tod. So, und wenn diese Erkenntnis der echten Unsterblichkeit, die keines weiteren Beweises mehr bedarf, einzieht, kommen wir zum Thema Mitgefühl. Was ist Mitgefühl? Mitgefühl bedeutet, wenn jetzt angenommen eine traurige Situation entsteht oder jemand steht dir gegenüber, der ist traurig, weil jemand verstorben ist, ist vollkommen menschlich. Dann können wir Folgendes tun oder folgend sein. Das eine Auge im Grunde, das ist nur jetzt ein Gleichnis, das weint mit wirklich. Man ist traurig, weil wir das menschliche Leid ja auch sehen und mitfühlen. Das ist eine traurige Sache, wenn jemand geliebt ist oder sonst wer stirbt oder vergeht, der Körper vergeht. Aber gleichzeitig wird gesehen, dass da auch etwas Unsterbliches drin ist. Also das ist die Hauptessenz. Es wird die Sterblichkeit der Hülle und die Unsterblichkeit des Seins gleichzeitig wahrgenommen. Also ein Auge weint auch wahrhaftig mit, das ist keine Krokodilsträne oder ich weiß es ja besser, sondern es ist wirklich echtes Mittrauern. Aber gleichzeitig ist irgendwie klar, es ist in Wahrheit gar nicht ganz so schlimm. Das ist alles gut und das gehört zum menschlichen Dasein dazu, dass die Formen kommen und gehen. Es gehört zum Sein dazu, besser gesagt. Der Ozean wirft Wellen, die Dirkwelle, die Michaela-Welle oder andere Wellen. Melanie, Entschuldigung. Ja, es ist, hätte noch Kaffee mehr trinken sollen. Melanie-Welle, die Dirkwelle. Sonstige Wellen für 40, 50 Jahre und die Welle vergeht, vollkommen klar, aber der Ozean bleibt. Ja. Du bist der Ozean, nicht die Welle, nicht nur die Welle. Das ist der springende Punkt. Und dann führt uns das zu Mitgefühl. Dann können wir viel authentischer und kraftvoller mit unseren Mitmenschen umgehen. Wir können viel besser helfen, weil wir uns in dieses Ego-Drama verstricken. Das Ego-Drama. Oh, wie schrecklich. Und dann meine Oma hat das, und mein Vater hat das gehabt. Und oh, wie grausam. Nein, da lächeln wir drüber. Das ist, manche Sachen sind traurig, aber das Drama, dieser Kitsch, der wird abgeschnitten oder löst sich auf, der ist einfach weg. Und dann bleibt nur die echte, authentische Gefühlslage übrig. Trauer, Freude, was auch immer, was praktisch nicht durch ein Drama projiziert wird. Und das Unsterbliche. Und so können wir viel kraftvoller wirken, weil nicht die halbe Energie unseres menschlichen Körpers geraubt wird, um uns in Dramen zu verfangen. Entweder in dem eigenen, weil es kostet unglaublich viel Kraft, über viel Bullshit nachzudenken, der gar nicht da ist. Das nimmt ganz viel Kraft weg. Oder sich in dem Bullshit eines anderen zu verfangen. Das ist der Vorteil des Erkennens der wahren Natur. Das erzeugt ein wirklich wahrhaftiges und konstruktives Menschsein. Das Sterbliche zu sehen und das Unsterbliche zu wissen, das macht uns zu einem ganzen Menschen. Wir sind natürlich ein ganzer Mensch, aber ich benutze das jetzt mal so aus der spirituellen Sicht.
Ja, genau. Also da würde ich jetzt total gerne noch zwei Sachen zu sagen. Und zwar einmal zu dem Punkt, was du auch mit dem Sterben und mit dem Tod gesagt hattest, weil es ist ja auch so, dass in so einer Situation wird einem auch bewusst, also der Tod ruft ganz viel Trauer hervor, aber gleichzeitig ja auch ganz viel Liebe. Also die Erfahrung habe ich zumindest gemacht. Also das war wirklich, dass ich das Gefühl hatte, ich habe gesagt, ich fühle eine Liebe, die habe ich noch nie zuvor gefühlt. Also riesengroß und in diesem Zusammenhang halt. Und ich finde, dadurch wird es einem auch nochmal bewusst, dass der Tod eben nicht nur Abschied ist, sondern wirklich, also ja, sehr viel mehr und sehr viel größer und sehr viel intensiver als lediglich dieser Schmerz oder dieser Abschiedsschmerz, der natürlich auf dieser menschlichen Ebene da ist. Natürlich, man verliert ja eine wichtige Person in seinem Leben, aber ja, es ist so viel größer als das, oder?
Das ist genau, das ist genau wahr. Genau so ist das. Das kommt daher, klar, auf der Menschenoberfläche macht ein Verlust erstmal traurig. Das ist eine psychologische Reaktion, die gesund ist, damit wir das nicht im System belassen. Gleichzeitig aber wird ja aus der Identifikationsfläche des Ichs, ich nenne das jetzt mal so, sagen wir mal, das war meine Mutter, die gestorben ist, oder mein Vater oder sonst wer, fällt ja etwas weg. Also aus der Identifikationsfläche, das bin ich um mein Leben, das bin ich um meine Familie und so weiter, und das bin ich um meine Freunde, entfällt dieser Mensch. Und das macht im Grunde wie eine Art Loch, also ein Loch in dem Identifikationsgewebe, in dem Gedankenfilm, das bin ich, das ist meine Geschichte. Und durch diese Lücke scheint stärker denn je dann das Licht des Seins empor. Das ist, und das, was wir in Wahrheit in Essenz sind, ist pure Liebe. Ein wunderbares Thema. Ich liebe das Thema, weil die Essenz dessen, was wir in Wahrheit sind, kann man maximal mit dem Wort Liebe beschreiben, und das Wort, das menschliche Wort Liebe reicht noch nicht mal dafür hin, wie sich das wirklich anfühlt, wenn das hier zerbrochen ist und wenn wirklich hier hingefühlt wird, was ich bin, was du auch bist, was jeder ist, der hier zuhört und zuschaut. Das kann man mit Liebe nicht beschreiben. Das übersteigt fast die Gefühlskapazitäten dieses Organismus bei weitem. Und das kommt daher, dass das aufscheint. Also dieses Loch, oder wenn man es nennen will, die Decke zerreißt leicht, Trauer, und dann kommt auf einmal dieses, wo man vielleicht erst gar nicht mit rechnet, wenn man das noch nicht erfahren hat. Wo man denkt, wieso habe ich mich bei der Beerdigung von XYZ sehr friedlich gefühlt oder sehr oder liebevoll, oder wenn ich da am Bett vielleicht stand, wo jemand verstorben, was ist das? Das ist genau das. Das ist im Grunde, das Sein strahlt wie durch ein Portal, durch eine noch offenere Tür stärker durch, ich nenne das mal so, und das wird, wenn man dafür empfänglich ist, wahrgenommen, und das fühlt sich an wie Liebe, weil es Liebe ist. Daran liegt das auch, ist wunderbar. Und das ist genau, was du sagst, das ist nur eine Transformation der Form. Das ist aber nicht eine Transformation des Ozeans, das ein, was wir sind, selbst. Das bleibt unveränderlich, unsterblich da. Die Liebe, Jesus hat mal gesagt, die Liebe ist die größte unter ihnen. Ich würde das sogar noch spezifizieren und sagen, die Liebe ist eigentlich das Einzige, was überhaupt existiert in der Essenz. Und alles wächst sozusagen auf diesem Boden der Liebe, wo das Wort viel zu klein ist, das menschliche Wort, aber wir haben nichts anderes, und zeigt sich dann hier als alles Mögliche. Und damit, und jetzt sind wir wieder bei dem Ozean, Wasser und dem Balken und dem Rettungsring, damit sich die reine, klarste Liebe überhaupt irgendwie erfahren kann. Und jetzt gilt es genau zuzuhören, oder hinzuhören vielmehr, ist es für das Spiel, für die Selbsterkenntnis notwendig, dass die Manifestationen zumindest einen Touch von Nicht-Liebe haben. Denn wenn wir in einen klaren Ozean einen Eimer klarstes Ozeanwasser wieder reinschütten, wird es nicht bemerkt werden. Also muss das andere, das sogenannte andere, die Manifestation, einen Touch von nicht ganz reiner Liebe haben. Ich hoffe, das ist angekommen. Das ist, als wenn man so ein bisschen ein Eimer mit Tinte oder so mit leichter Tinte irgendwo reinschüttet in große Badewanne, damit überhaupt eine Art Färbung geschieht. Und deswegen wirken viele Sachen hier nicht liebevoll. Das ist eine ganz einfache Erklärung. Wie kannst du sagen, das ist reine Liebe, wenn es Kriege gibt? Oder Gaza oder jetzt die ganzen Sachen, die alle überall auf der Welt laufen. Oder Kinder, die ganzen Missbrauch. Und wie kannst du sagen, dass es ein Akt der Liebe ist? Es ist so. Es sieht aber ganz anders aus und fühlt sich ganz anders an, weil sonst nicht erkannt werden könnte ohne diese Reibungsflächen, was ich in Wahrheit bin. Und das Spiel lautet ja: Erkenne, was ich bin. Und das geht nur im Grunde über diesen Umweg. Über Leid. Über, klar, freudige Sachen auch. Über etwas scheinbar Andersartige. Und wenn du dann genau da reinschaust, genau, wenn wir genau dahin schauen, in diese Situationen, in die Menschen, durch die Situationen, durch die Menschen, siehst du das liebevolle Licht, ich nenne das jetzt einfach mal so, überall. Weltweit, im dunkelsten Verlies, überall. Und das wunderbar. Und das heißt aber nicht, dass ich hier Bock habe auf Schmerzen oder dass ich hoffe nicht, dass mich einer mal irgendwann noch quält oder so ein Quatsch. Brauche ich alles nicht. Meine Kindheit war schon Qual genug, kann ich nur sagen. Aber es bleibt. Die Erkenntnis, diese Erkenntnis, die Seinserkenntnis bleibt. Und das ist wunderbar. Und das macht uns zu wirkkräftigen Wesen. Das ist gut. Das ist Liebe. Und ich wünsche und hoffe, dass viele Menschen das finden, dass viele Menschen das vielleicht auch spüren und auch hören können und auch diesen durch den wunderbaren Kongress aus verschiedenen Mündern und durch verschiedene Quellen, dass es eine Möglichkeit gibt, das Leid, nicht nur sich von dem Leid zu verabschieden, sondern vielleicht auch das Leid als Bestandteil des Lebens zu integrieren und dann gar nicht mehr als solches zu betrachten, sondern einfach zu sagen, okay, das ist so, wie es ist, aber ich sehe mindestens genauso viel Schönes, Gutes und Liebevolles in der Welt. Das ist hier und ich bin damit im Frieden.
Ja, und gleichzeitig, genau, es zu integrieren, also es anzunehmen und zu integrieren und gleichzeitig aber eben nicht wegzulächeln, sondern es ist genau so, es zu sehen, es ist so, aber in diesem dann die Bedeutung zu sehen, oder? Die es dann eben auf der anderen Seite hat, eben auf dem, in dem anderen Pol, also die Bedeutung da drin zu sehen quasi, ne? Oder die Auswirkung quasi.
Die Bedeutung von was? Also die Auswirkung?
Ich meinte quasi das Leid eben schon zu sehen, also nicht wegzulächeln, sondern eben genau, das Leid dann auch eben zu sehen und dann aber eben um die Bedeutung zu wissen, warum es eben da ist, weil eben auf dieser anderen Seite, auf dem anderen Pol, also um diesen anderen Pol eben zu erleben, zu haben.
Ja. Das ist das Mitgefühl, von dem ich sprach. Ja. Wir sehen das Leid voll im Antlitz, können mitweinen, können aber auch mit Lachen oder was tun, konstruktiv helfen. Wenn es Not gibt, dann helfen, gehen wir bitte los und helfen, wenn wir können. Wenn wir aber weder können noch wollen, dann bitte auf jeden Fall unterlassen und sich dann aber nicht empören. Das ist auch eine wunderbare Eigenschaft des Egos, dass es sich über Dinge beschwert oder empört, wo es weder die Intention hat, etwas daran zu ändern oder auch es gar nicht ändern könnte. Aber dann sitzen wir zu Hause und also hier nicht glücklicherweise nicht mehr und regt sich über irgendwas auf und meckert und jammert und oh, die da oben oder irgend so ein Quatsch und man macht überhaupt nichts. Und das ist dann so, vergiftet man dann sich also selbst und die ganze Welt mit negativer Energie. Man verpestet das Ganze, weil kein Wille da ist, konstruktiv was zu tun. Und jeder kehre vor seiner Tür heißt nicht, dieses Zitat heißt nicht, dass wir zu Egozentrikern werden und nur noch tatsächlich unsere eigene Haustür von außen wieder frisch anmalen. Damit ist das Umfeld gemeint. Jeder kehre vor seiner Tür heißt, mache doch irgendwas bitte in deinem Umfeld, wo du etwas tun kannst. Wenn jeder Mensch auf der ganzen Welt in seinem Umfeld, im Umkreis wirksam werden würde und wirksam werden wollte, wäre die ganze Welt ein besserer Ort. Aber nicht bitte. Und dass die Medien, ich bin überhaupt kein Medienschelter, ich schelte die Medien nicht und sowas liegt mir fern, aber es ist dennoch so, dass eben seit Hunderten von Jahren sich schlechte Nachrichten einfach businessmäßig besser verkaufen als gute. Das ist nun mal so, deswegen bekommen wir eben mehr von denen geliefert durch alle möglichen Kanäle. Und bitte nicht dann sich darüber aufregen oder sich sorgen und trauern, kann man machen, aber es nützt nichts, dass in der Antarktis oder in Feuerland irgendwelche Pflanzen aussterben oder sonst was, wenn wir nicht gewillt sind, da was dran zu tun. Und das ist keine negative, das ist keine Naivität. Ich spreche nicht von, sei naiv, verschließ die Augen vor der Welt, sondern ich sage im Gegenteil, finde deine Erfüllung und deine Kraft dort, wo du was tun kannst. Und dann lass die anderen Menschen, in deren Verantwortungsbereich das eher fällt, dort das tun, was die dort tun können. Weil es wird alles negativer gefärbt. Das ist auch noch ein Punkt, den ich sehr wichtig finde bei dem Thema Mitgefühl und wie wir hier konstruktiv was machen können. Also tue was, wenn du was tun kannst oder tun willst. Aber hör auf zu meckern oder zu jammern über Dinge, die du nicht ändern kannst. Weil es nur alles, das ist so ein bisschen so, als wenn man sich über etwas ärgert, das ist so, als wenn man, oder über jemanden ärgert, das ist so, als wenn man selber einen Becher Gift trinkt in dem kindlichen Glauben, dass dann dadurch der andere tot umfällt. Und das funktioniert nicht. Man ist selber verpestet und die Welt auch. Und das braucht nun heutzutage keiner mehr. Und die liebe Erde auch nicht. Und es gibt ja Technologien und von mir ist auch Flugzeuge oder Schiffe. Wir können ja irgendwo hin, wenn wir was wollen. Aber ich finde es besser, erstmal überhaupt hier wirksam zu werden.
Ja, absolut. Ich würde gerne eine Frage noch einmal zuvor hinstellen. Du hattest es, glaube ich, schon angedeutet. Und zwar geht es nochmal um das Thema Lebenskraft. Also dieses Gefühl, nicht in seiner Kraft zu sein oder wirklich nicht in seiner vollen Lebenskraft zu sein, das haben ja viele von uns. Und ja. Wie hängt das zusammen mit, du hattest es gerade schon angedeutet, glaube ich, dass es eben darum geht, genau, wenn man sich über andere Sachen aufregt oder so solche Sachen, die Gedanken, schlechte Gedanken machen, können wir da nochmal reingehen? Also
ja, wir sind menschliche Wesen mit einem geregelten Krafthaushalt, mit einem gegebenen Krafthaushalt. Manche Menschen sind sehr resilient, das heißt, die können alle möglichen Herausforderungen des Lebens annehmen und bewältigen und denen passiert komischerweise überhaupt nichts. Sowas gibt es ja. Und manche Menschen sind anders gestrickt, die sind feinsinniger oder empfänglicher und dann kippt das schneller ab. Also es gibt unterschiedliche, ich nenne es mal so Energiehaushalte oder so vielleicht unterschiedliche Level, obwohl die Menschen vielleicht so exakt gleich groß sind. Aber es ist so okay. Und ein riesiger Teil tatsächlich physikalischer oder sag ich mal innerlicher, energetischer Körperkraft wird leider auf den Denkapparat verschwendet. Nicht nur verwendet, sondern verschwendet. Und ich nehme an, wenn wir jetzt mal die Zeit nehmen als Geschichte, okay, das ist als die Industrialisierung begann, wurde alles noch viel komplizierter. Also weil wir Menschen in der Lage sind, auch Informationen zu verarbeiten, haben wir immer mehr verarbeitet und dann sind wir irgendwann auch natürlich Städtebau und so weiter auch von der Natur relativ schnell irgendwann weggekommen, also jedenfalls schneller als vorher. Und dann haben wir uns auch innerlich von uns entfremdet, innerlich von unserem, wie geht's mir gerade, wie fühle ich mich, besser gesagt, was macht die Natur, wie bin ich hier noch eingebunden. Dieses Gefühl ist ein bisschen verloren gegangen, also die innere Balance, und dann ist im Grunde ein großer Teil der Energie, den wir eigentlich im ganzen Körper jeden Tag halten könnten, also hier ist das glücklicherweise wieder so, ist in Richtung Kopf, ich nenne das mal, in Richtung Kopf gewandert. Und es wird so gesagt, ungefähr so, dass der Mensch normalerweise zwischen 60 bis 80.000 Gedanken pro Tag denkt. Das ist ja sehr viel. Davon ein großer Teil unbewusst, das schwummelt unter dieser Oberfläche rum. Ein Teil bekommen wir, wenn überhaupt, nur mit. Und davon sind 95% des gesamten Gedankengutes sind entweder negativer Natur oder die wiederholen sich wie so eine alte Schallplatte. Also wir denken entweder ständig dasselbe, halten uns an denselben Kamellen fest oder wir denken über irgendeine Sache schlecht, weil wir Angst haben. Angst vor dem Leben. Der Nährboden dieses ganzen überbordenden Gedankenguts ist Angst. Der Egoapparat ist der Gedankenapparat. Gleichzusetzen sogar mit dem Verstand. Da gibt es einen Unterschied, da sprechen wir jetzt vielleicht heute nicht mehr drüber. Aber das ist im Grunde so. Und das braucht enorm viel Lebenskraft. Enorm viel Lebenskraft. Manche Leute haben im Grunde nur noch so einen Kopf und so einen Körper wie so ein Bleistift. Jetzt mal übertrieben gesagt. Das ist alles in einer Dysbalance. Und das ist auch ein wesentlicher Vorteil, zu lernen, wirklich zu üben, sich mal in Stille hinzusetzen, zu üben, aha, wie ich das vorhin schon mal sagte mit der Meditation, wir fallen nicht tot um, wirklich am eigenen Leib zu erfahren, ich komme auch wunderbar zurecht mit weniger Gedenke, im Gegenteil sogar noch besser, weil mein Gedankengut, wenn ich dem nicht mehr glaube, das ist eine Art Wunder, das passiert tatsächlich. Sobald wir aufhören, dem zu glauben, was der Plauderonkel sagt, wird es weniger. Er wehrt sich natürlich noch ein bisschen, dann wird es vielleicht eine Zeit lang schlimmer. Aber deswegen empfehle ich immer das Sitzen in Stille so sehr, weil wenn wir das durchhalten so ein bisschen, wird es weniger. Und dann wirst du feststellen, dass das Denken viel brillanter wird. Die Gedanken steigen auf, wenn wir sie brauchen, also die Ideen, die Tipps, die was ich was. Und der Rest besteht aus Frieden und innerem Raum. Und wenn wir das haben, ist viel mehr Platz da für Einfälle. Es ist viel mehr Platz da, dass ich die Kraft besser wieder verteilen kann im Körper. Die braucht also nicht mehr, Entschuldigung, im Grunde, ich kann das nicht in Prozenten sagen, also mindestens 80% der Kraft, die darauf auf das Denken verwendet wurde, kann wieder zurückgehen in das Körpersystem und für Heilung sorgen. Weil die Stille, das Sein, das Bewusstsein, alles nur Worte, aber die meinen das Gleiche, die Essenz ist eins und ganz. So, und die deutsche Sprache ist sehr weise. Ganz und heile ist dasselbe. ganz und heilig ist dasselbe. Wenn wir das Ganze in uns spüren können, das Heilige in uns spüren können, die heilige Stille, wenn der Körper das wirklich in jeder Zelle fühlt, das geht von der Fußsohle bis zum Scheitel, fängt der Körper an zu heilen. Das ist, als wenn sich das Wesen, als dass wir hier sind, erinnert an das, was es in Wahrheit ist, oder besser gesagt, das Sein, das wir sind, erinnert sich mittels dieses wunderbaren Körperorganismus an das, was es ist, und das strahlt auf alles aus, und dann kommt die Kraft zurück, weil gewisse Blockaden weggefallen sind oder, sag ich mal, dieser hypnotische Magnetiseur hier oben endlich den Schnabel hält und nicht alles hier in fruchtlosen Kram umgesetzt wird, sondern es geht tatsächlich dorthin, wo es braucht. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass Gedanken, negative Gedanken, den Körper auch noch andersrum krank machen. Das ist praktisch ein doppelter Effekt. Also der Effekt, in geistiger Stille öfter mal zu sein und weniger zu denken, das ist ein exponentieller Heilungsfaktor, von dem ich hier spreche. Weil wir kennen das, angenommen, viele Menschen, die sehr wissenschaftlich und jetzt so analytisch, die können das erst gar nicht glauben. Aber dann nehme ich immer das einfachste Beispiel und sage ich zu diesem Wissenschaftler, nichts, ich liebe Wissenschaft, Quantenphysik, aber egal, dann sage ich diesem analytischen Menschen, ja okay, stell dir einfach vor, versetz dich da kurz rein, du hast morgen deine wichtigste Prüfung aller Zeiten oder du hast morgen, musst morgen deine Doktorarbeit verteidigen. Das heißt so, wenn man die morgens die verteidigt, also du stehst dann, hast die geschrieben, musst die dann vor dem Prof. Was macht dein Magen oder dein Bauch und wie oft rennst du heute aufs Klo im Vergleich zum Normalzustand? Jeder nickt und weiß sofort, wovon ich spreche. Jeder kennt das. Oh, morgen ist schlimm. Oh, da habe ich Schweiß in der Hände oder oh Gott. Und das ist ja nur ein Gedankenmuster. Was passiert? Man sitzt hier rum und es ist nichts und es stellt dir an die Frage und schon werden die Hände schweißnass. Also ein Gedankenmuster ist offensichtlich in der Lage, auf den Körper irgendwie einzuwirken. Und das ist ja nur ein einmaliger Fall aus Jux, aber stellen wir uns vor, das passiert jeden Tag, jede Sekunde unbewusst, sagen irgendwie Gedankenmuster, du bist nicht gut genug, du bist nicht erwünscht, du bist getrennt, ich habe Angst vorm Sterben, was macht denn das? Das ist doch einleuchtend. Dann wird aus einem Magengrummel auf einmal ein Magengeschwür und dann geht es immer so weiter in irgendwelche medizinischen Richtungen. Das darf auch noch bedacht werden. Es hat nur Vorteile. Und jetzt kann ich dann vielleicht doch noch kurz, wenn noch die Zeit ist, sagen, es gibt schon in meiner Definition einen Unterschied zwischen Ego und Ich. Mit dem gesunden Ich meine ich einen gesund geschrumpften Denkapparat. So definiere ich ein Ich. Also ein gesundes, persönliches Ich darf immer noch da sein. Das soll nämlich nicht weggehen. Das ist auch ein Irrtum. Die Identifikation damit darf sich auflösen, aber nicht das Denken selber. Wir brauchen ja organisatorische Gedanken, praktische Gedanken, Ideen. Natürlich ist ja gut, wenn was gedacht wird, wenn wir was aufschreiben wollen und so weiter. Aber das ist eben wirklich im wahrsten Sinne des Wortes gesund geschrumpft. Das sind nicht 80.000 Gedanken, es sind vielleicht, ich zähle die nicht, hier ist relativ still, immer sehr still, vielleicht noch ein paar hundert. Aber die haben eine gewisse Qualität. Das ist das Ich. Und das Ego ist das, was dann noch Geschichten rausmacht. Oh, wie schrecklich, oh, wie wird das, oh, keine Ahnung, ich habe Angst und so weiter. Und tausend alte Kamellen, immer das Gleiche. Das ist das, was uns die ganze Kraft raubt. Aber ein Ich-Apparat brauchen wir, damit wir hier wirken können. Nur, dass mal klargestellt ist. Das Erkenntnis geht über Glauben hinaus, Erkenntnis geht über Wissen hinaus, Erkenntnis geht über Meinungen hinaus. Erkenntnis ist Erkenntnis und die bricht auf oder sie bricht nicht auf. Und das Interessante ist, wenn wir dann durch die Welt reisen würden oder eine Reise in die Vergangenheit machen und uns dann alte spirituelle Werke mal zu Rate ziehen, die Bhagavad Gita, die Upanishaden, es gibt ja im Westlichen auch sehr viele spirituelle Schriften, sonst was, die Bibel, Koran, die Sufi-Meister, diese mystischen Schriften, Meister Eckhart, würden wir erkennen, dass die Essenz einer jeden Lehre, einer jeden guten Lehre, dieselbe ist. Mhm. Exakt dieselbe Essenz. Egal welches Buch wir aufschlagen, egal welches, die Worte sind anders. Sie sind der Kultur angeglichen gewesen oder jetzt natürlich. Aber die Essenz ist dieselbe, alles bist du selbst und alles liegt in dir. C'est ça. Und das ist Selbstermächtigung. Ich möchte, dass die Menschen sich selbst verwirklichen. Nach Selbstverwirklichung kommt Weltverwirklichung. Ich halte die Reihenfolge für wichtig. Erst zu wissen, was bin ich wirklich, was ist hier los? Und nicht Meinungen zu vertreten, das ist, kommt aus dem Ego, eine Meinung, ein Ego hat eine Meinung. Es muss eine Meinung haben, weil es sonst sich, weil es sich ängstigt. Und das wünsche ich mir, dass die Menschen auf die Idee kommen, vor der eigenen Tür zu kehren. Also erst natürlich ganz vor der eigenen, also in sich rein und dann im Umfeld wirksam zu werden. Dann ist doch schon viel gerettet als Mensch.
Schön. Ja, ich würde abschließend, würde ich dich super gerne fragen, also ich weiß nicht, du lebst ja aus dem Sein, du antwortest aus dem Sein. Ich weiß gar nicht, ob diese Frage für dich eine Relevanz hat, aber wofür bist du in der aktuellen Zeit dankbar?
Dass ich hier bin. Das ist das, dass ich bin, dass ich an diesem Spiel mit teilhaben darf als menschliche Figur, dass es sowas Geniales gibt, dass das irgendwie eingefallen ist, dass wir als Form hier sein dürfen, dass ich als Form hier sein darf, als Sein, als Welle des einen Ozeans, in, als Dirk-Form. Und das würde ich gar nicht mit diesem Halbsatz in dieser Zeit einschränken wollen. Ich bin generell dankbar, dass ich hier sein kann und dass die Funktion hier gerade auf ist, nicht gerade, dass die hier aufgetaucht ist, dass wir darüber zusammen sprechen können und dass es Hinweise gibt aus aller möglichen Richtungen, um mehr Frieden hier in die Welt zu bringen. Dafür bin ich dankbar. Und ich bin natürlich auch dankbar für die kleinen Sachen des Lebens, das wäre dann sehr kleinteilig. Ich bin für alles dankbar, für meine Tasse Kaffee, für meine tolle Beziehung, die ich habe, meiner Frau. Ich habe einen wunderbaren Hund, also ist alles, ich bin für das Leben im Ganzen dankbar, komplett. Und das war mal anders und deswegen ist es auch schön, wenn wir uns auf einen spirituellen Weg, der gar keiner ist, begeben. Haben wir zum ersten Mal irgendwann, je bewusster wir werden, eine Möglichkeit des, ja ich nenne es mal wirklich so, des Vergleichens oder auch Wahlmöglichkeiten, bewusst zu handeln. Und dann, wenn plötzlich ist da ist, dieser innere Frieden da ist und noch erinnert wird, wie es mal war, wie der Dirk mal vor vielen, vielen Jahren anders unterwegs war, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass der innere Frieden hier sich durchgesetzt hat durch diese Figur.
Ja,
so, super schön. Dass wir hier zusammen sprechen können, dass Menschen sind liebes- und lobesbedürftige Wesen. Menschen sind Kontaktwesen. Und ich bin dankbar dafür, in Kontakt mit Menschen sein zu können. Nicht nur wie so ein Einsiedler irgendwo rumsitzen zu müssen oder zu wollen, sondern im Kontakt zu sein mit dem, was ich selbst bin, in liebevolle Augen schauen zu können und auch mal in traurige Augen schauen zu können oder überhaupt in irgendwelche Augen schauen zu können. Ich liebe das Leben. Ich liebe die Menschen. Ich liebe das Hiersein und ich bin durchaus gewillt, noch ein bisschen länger hier mitzumachen, wenn ich darf. Und so gut zu wirken, wie ich kann. Ich habe Freude daran.
Mega schön. Richtig, richtig schön.
Ja. Ich liebe das Leben und das alles. Ich liebe eigentlich alles, ohne eigentlich. Ist auch neu. Relativ.
Das hört sich richtig perfekt an. Also es ist einfach so unglaublich kraftvoll und unglaublich groß. Und ich, das ist so.
Ja.
Wie man es sich einfach wünscht und ja.
Und dabei ist es so einfach, liebe Menschen dort. Es ist so einfach. Es ist das Einfachste, was es überhaupt gibt. Das klebt einem wie so eine kleine Fliege auf der Nase und wir schauen drumherum. Mhm. Setzen wir uns doch einfach hin und finden das selbst raus. Mhm. Finden, du hast es so schön gesagt am Anfang, finden. Nicht nur suchen, finden. Es will sich ja finden lassen. Es ruft ja schon jeden Tag, hey, hallo. Und wir gucken immer in der sonst wo rum noch, in einer anderen Dimension, statt hier hin. Es ist so einfach. Das Glück ist in jedem da. Das ist die Freude des Seins, die steigt auf, sobald es stiller wird, dann ist das da.
Vielen, vielen Dank für das wirklich wunderschöne Gespräch.
Von Herzen gern.
Und die Räume, die du geöffnet hast und wirklich für dieses, Also ich finde, also du hast beim Zuhören einen wirklich begeistert für wirklich für das Menschsein hier, für das komplette Menschsein hier und mit allen Dimensionen und
danke.
Voller Kraft.
Das ist das Dankeschön. Einzige, was es, ich danke dir auch von Herzen, ups, auch schon wieder aus mir, wir machen viele komische Geräusche heute, ja. Das ist das Einzige, was es gibt, ist das Menschsein jetzt. Mhm. Was gibt es daran nicht zu akzeptieren, hier und jetzt sein zu wollen? Mhm. Machen wir das Beste raus.
Genau. Super
schön. Schön.
Dankeschön.
Gerne, alles Liebe. Wünsche ich euch allen und ein gutes Gelingen für den Kongress und bis hoffentlich demnächst mal irgendwann.
Ja, sehr gerne.
Macht's gut. Alles Liebe in die Welt. Ja. Tschüss. Tschüss.